Ja, liebe Gemeinde, zweiter Gottesdienst, der leider nur online übertragen werden kann oder auf CD gehört werden kann. Trotzdem freue ich mich, dass ihr diese Predigt hört. Wir sind im Jahr ca. 1200 vor Jesus Christus in der Richterzeit und wir befassen uns mit Gideon. Wir befassen uns zum dritten Mal mit Gideon und wir haben so ein bisschen analysiert auch die Situation des Volkes Israel. Wir haben gesagt, dass sie immer wieder rebelliert haben gegen die Gebote Gottes. Sie haben Gott verlassen, wir haben das Revolte genannt, dann hat Gott sie in den Ruin gegeben. Das heißt, er hat Feinde gesandt, die über sie hergefallen sind, die ihnen das Essen weggenommen haben, die sie wirtschaftlich ruiniert haben. Und dann, als sie im Ruin waren, sind sie umgekehrt, haben Reue gezeigt und Gott hat daraufhin, und das tut er gerne immer, wenn Menschen Reue zeigen, wenn Menschen Buße tun, einen Richter geschickt, einen Retter. Und das Gleiche passierte mit Gideon auch. Gideon wurde berufen und wir erinnern uns an die erste Predigt, als sein Grillgut verbrannt worden ist und ihm das neue Hoffnung gemacht hat, weil er eben daraufhin gemerkt hat, dass er wirklich mit dem Herrn, mit dem Engel des Herrn gesprochen hat. Wir haben aber auch gesehen, dass Gideon immer wieder auch gezweifelt hat an seiner Berufung und auch immer wieder Zeichen brauchte von Gott, die er ihm dann auch gegeben hat und er dann bestätigt wurde von Gott als der Richter, der Israel aus der Hand der Midianiter und auch der Amalekiter und der Söhne des Ostens befreien sollte. Und wir haben gesehen, wie Gideon dann gemerkt hat, dass er sich ganz, letzten Sonntag in der zweiten Predigt haben wir gesehen, dass Gideon sich ganz abhängig machen sollte von Gott, indem er sein Heer, das Gideon sich selber aufgestellt hat, mit 32.000 Mann reduziert hat, auf 300 Leute, er dann wiederum ein Zeichen brauchte und als er dieses Zeichen bekommen hatte, dann sogar von den Feinden, wo der Feind einen Traum hatte und er dann aus dem Lager der Feinde gehört hat, dass er die Midianiter besiegen wird, dann motiviert war und Gott angebetet hat. So hieß der Titel der letzten Predigt, wenn aus Angst Anbetung wird. Und wir setzen ein heute mit Vers 15 aus Richter 7. Als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seiner Auslegung hörte, da betete er an und er kehrte wieder in das Lager Israels zurück und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Schofferhörner in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin. Und er sprach zu ihnen, schaut auf mich und macht es ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, dann macht auch ihr es, wie ich es mache. Wenn ich und alle, die mit mir sind, in das Horn stoßen, so sollt ihr auch rings um das ganze Lager in die Hörner stoßen und rufen für den Herrn und Gideon. Der erste Punkt, der mir wichtig geworden ist an diesen Versen 15 bis 18, ist, dass das Volk Israel und die Gemeinde immer wieder Männer und Frauen brauchte, die vorangegangen sind. Wir sehen das im Alten Testament. Das Alte Testament ist voller Männer und natürlich auch voller Frauen, die aufgestanden sind, die Männer und Frauen des Gebets gewesen sind und die das Volk geführt haben. Da ist ein Mose, der immer wieder, trotz der ganzen Anfechtungen, die er hatte und auch trotz des Volkes, das nicht immer seiner Meinung war, das Volk geführt hat aus Ägypten heraus, der ein Mann des Gebets gewesen ist, der immer wieder auf die Knie gegangen ist, auch für das Volk Israel, der vor Gott für sein Volk eingetreten ist, der wirklich ein großer Prophet war, ein Führer des Volkes und der wirklich einen guten Einfluss hatte auf das Volk. Da war ein Josua, ein mutiger Eroberer, der von Gott Mut zugesprochen bekommen hat, der mutig war, der das Land Kanaan dann eingenommen hat und das Land verteilt hat. Ein großer Mann, auf den die Israeliten auch gerne zurückblicken. Wenn wir in die Richterzeit gehen, um die Frauen so ein bisschen auch mit reinzunehmen, wir wollen ja auch die Frauenquote erfüllen, da war eine Deborah, eine Prophetin und auch eine Kämpferin, die mit in den Kampf gezogen ist und gegen die Kanaaniter gekämpft hat. Dann können wir in die Königszeit gehen, da war David, der größte König in Israel des Alten Testaments. Auch er war ein Mann des Gebets, auch er war jemand, der sich für sein Volk stark gemacht hat. Und wir sehen immer, wenn das Volk wirklich gute Führer hatte, Männer und auch Frauen, die vorangegangen sind, wo sie sich dran orientieren konnten, dann ging es dem Volk gut. Wie ist das heute? Paulus im Neuen Testament, wenn wir erstmal ins Neue Testament gehen, der sagt den Korinthern in 1. Korinther 4, Vers 16, nehmt mich zum Vorbild. Oder in 1. Korinther 11, Vers 1, diesen Vers möchte ich auch mal lesen. Folgt meinem Beispiel. Und das finde ich schon ein starker Satz. Wer kann diesen Satz heute von sich sagen, dass sich jemand vor die Gemeinde stellt und sagt, hey Leute, folgt alle meinem Beispiel, macht es so wie ich. Aber es ist wichtig, dass es solche Männer und auch solche Frauen gibt, die Vorbilder sind im Glauben, die ein beispielhaftes Leben führen für die anderen, wo andere sich dran orientieren können. Und die gab es natürlich auch immer wieder in der Kirchengeschichte, wenn wir an einen Martin Luther denken, der aufgestanden ist, der nicht einfach alles so hingenommen hat, die ganzen Fehlentwicklungen in der katholischen Kirche. Wenn wir einen Calvin nehmen, der auch zu den Reformatoren gehörte. Wenn wir einen Bonhoeffer nehmen, der sich auch gegen das System gestellt hat und nicht einfach alles so hingenommen hat. Menschen, die aufgestanden sind, Menschen, die im Gebet auch mit Gott gerungen haben, die gefragt haben, was jetzt dran ist, und solche Leute brauchen wir heute auch. Und gerade Menschen, die in der Gemeindeleitung stehen, die müssen und sollen Vorbilder sein, das wissen wir aus 1. Timotheus 3, Vers 1 und folgende und Titus 1, die müssen Vorbilder sein in der Ehe, in der Familienführung, natürlich auch im Verhalten gegenüber den Geschwistern und im Verhalten gegenüber dem Nächsten, auch in der Nachbarschaft. Es ist schon wichtig, was die Nachbarn auch über den Gemeindeleiter sagen. Und da, das gilt mir auch, das möchte ich für mich annehmen und mich fragen, wo bin ich Vorbild oder wo muss ich noch vorbildlicher nehmen? Es ist wichtig, dass Männer und dass wir Frauen, gerade die wir schon länger im Glauben sind, Vorbilder sind für andere, für die Jüngeren. Und Gideon ist so ein Vorbild. Natürlich hatte er seine Ängste, natürlich hatte er seine Zweifel, aber er sagt in Vers 17, bevor er dann die drei Abteilungen eingeteilt hat, schaut auf mich und macht es ebenso. Und ich möchte natürlich mit der Kraft Jesu, aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus, möchte ich dahin kommen, dass ich sage, Leute, macht es ähnlich wie ich. Natürlich bin ich mir meiner Fehler bewusst, natürlich bin ich mir meiner Sünden bewusst. Keiner von uns ist perfekt. Aber die Bibel sagt uns auch ganz klar, dass wir verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in 2. Korinther 3, Vers 18. Und dass Jesus Christus uns verändert. Natürlich sollen wir zuallererst auf Jesus Christus schauen. Und das sagt Paulus ja auch in 1. Korinther 11, Vers 1, wo er sagt, dass die Korinther ihn zum Vorbild nehmen sollen. Da sagt er im zweiten Teil, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Und je mehr ich mit Jesus Christus unterwegs bin, desto vorbildlicher bin ich für andere, also ein gutes Vorbild. Natürlich kann ich auch ein schlechtes Vorbild sein, aber deswegen bin ich herausgefordert und die Bibel fordert uns heraus, dass wir unsere Beziehung zu Jesus Christus überdenken, dass wir immer mehr in diese Beziehung zu Jesus hineinwachsen, dass wir Vorbilder sind für andere und dass wir sagen können, so wie Gideon, schaut mich an und macht es ebenso. Also der Gideon hat seine Jungs eingeteilt, seine 300 Jungs, die natürlich, wenn man sich das mal ausrechnet, 300 kämpfen jetzt und wir wissen aus Kapitel 8, Vers 10, kämpfen jetzt gegen 135.000 Mann. Jetzt können wir das mal dividieren, 135.000 durch 300, da muss jeder Einzelne gegen 450 Männer kämpfen. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Und deswegen weiß Gideon, ich bin total abhängig von Gott und in dieser Abhängigkeit gehe ich in diesen Kampf, aber trotzdem benutzt er seinen Menschenverstand, den dürfen wir auch immer gerne benutzen und er teilt seine Jungs in drei Abteilungen ein und er sagt, schaut mich an und macht es ebenso. Vers 17, siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, da macht auch ihr es, wie ich es mache. Wenn ich und alle, die mit mir sind, in das Horn stoßen, so sollt auch ihr rings um das ganze Lager in die Hörner stoßen und rufen für den Herrn und Gideon. Also Punkt 1, wir brauchen Männer und Frauen, die vorangehen und wir sind herausgefordert, Vorbilder zu sein für andere, für Jüngere, für Menschen, die vielleicht noch gar nicht mit Jesus unterwegs sind, für Menschen, die noch jung im Glauben sind und dass wir sagen können, schaut auf mich, so wie Gideon seinen Jungs gesagt hat, schaut mich an. Und ich darf mich immer wieder hinterfragen, inwieweit bin ich Vorbild, inwieweit bin ich jemand, der vorangeht. Mein zweiter Punkt. Wir dürfen und wir sollen uns für Gott zur Verfügung stellen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite müssen wir auch lernen, Gott machen zu lassen. Und in dieser Spannung leben wir. Und das entfaltet sich in den Versen 19 bis 22. Als nun Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, an den Rand des Heerlagers kamen, zu Beginn der mittleren Nachtwache, als man eben die Wachen aufgestellt hatte, stießen sie in die Hörner und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da stießen alle drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber mit ihrer linken Hand die Fackeln und in ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen und sie riefen, ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Und jeder blieb an seinem Platz stehen, um das Lager her, aber das ganze Lager rannte, schrie und floh. Denn während die 300 Mann in die Hörner stießen, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Und das Heer floh bis Bet-Sitta gegen Sererat, bis an das Ufer von Abel-Mechola bei Tabat. Also was passiert? Gideon hat seine Jungs eingeteilt in jeweils 100 Mann. Und Gideon nähert sich dann in Vers 19 dem Heerlager mit seiner Abteilung, mit seinen 100 Mann, zu Beginn der mittleren Nachtwache. Damals waren die Nachtwachen jeweils eingeteilt in drei, also die erste Nachtwache war von 18 bis 22 Uhr, die zweite Nachtwache war von 22 bis 2 Uhr und die dritte Nachtwache war von 2 bis 6 Uhr. Und Gideon nimmt gerade den Moment, wo die Wachen wechseln, also so gegen 22 Uhr, es gibt wahrscheinlich Momente, wo die Leute schläfriger sind, weil wenn die Wachen wechseln, sind sie gerade unterwegs, sind ein bisschen wacher. Aber trotzdem nimmt Gideon diesen Moment und er hat da, das zeigt jetzt auch sein Gottvertrauen, dass er sagt, okay, in diesem Moment greifen wir an. Und zur mittleren Nachtwache stießen sie in die Hörner und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Also jeder hatte eine Fackel in der Hand, in der einen darüber einen Krug. Und in der anderen Hand hatte er ein Schofferhorn, mit dem er dann geblasen hatte. Da stießen alle drei, Vers 20, Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber mit ihrer linken Hand die Fackeln und in ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen. Und sie riefen ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Also sie haben die Krüge zerstoßen, dann kamen die Fackeln zum Vorschein. In der anderen Hand haben sie mit ihren Schofferhörnern, die wirklich einen schrillen Ton machen, ja, in die Hörner und haben dann geschrien, ein Schwert für den Herrn und Gideon. Und ich denke, es gibt günstigere Möglichkeiten, wach zu werden. Das war auf jeden Fall ein gutes Momentum, ein Schreckmomentum für das ganze Heer. Und wir sehen auch in Vers 21, und jeder blieb an seinem Platz stehen. Das heißt, sie haben sich zur Verfügung gestellt, haben ihren Teil getan, haben dann aber nicht weiter eingegriffen in den Kampf, sondern haben gesagt, okay, bis hierher geht unsere Aufgabe und dann bleiben wir stehen. Und manchmal leben wir in solchen Spannungen, dass wir sagen, okay, wir wollen uns von Gott gebrauchen lassen, wir wollen uns zur Verfügung stellen für Gott. Und ich denke, das ist, trifft in der heutigen Zeit auch zu. Wir stellen uns zur Verfügung, wir bieten Online-Gottesdienste an, aber wir müssen sagen, okay, bis dahin und nicht weiter. Wir müssen gewisse Regeln akzeptieren, auch wenn uns das schwerfällt. In dieser Spannung leben wir momentan und vielleicht wollte einer dieser Jungs da auch im Kampf mitmachen, aber Gideon hat gesagt, nein, bleibt stehen. Ihr macht genau das, was Gott uns gesagt hat, was wir tun sollen, das tun sie. Sie bleiben stehen Sie stellen sich Gott zur Verfügung, bleiben aber stehen. Und dann lesen wir in Vers 22, denn während die 300 Mann in die Hörner stießen, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Und das finde ich so genial. Sie erledigen ihre Aufgabe und dann Gott macht den Rest. Der Herr sorgt dafür, dass die Leute, die vielleicht auch das ein oder andere Weinchen vor dem Schlafengehen getrunken haben, jetzt total aufgeschreckt wurden durch dieses schrille Pfeifen der Hörner, sind total durch den Wind, aufgeschreckt, wissen gar nicht, was los ist, metzeln sich gegenseitig ab, das kommt von Gott. Und Gott gewinnt die Schlacht durch diese 300 Mann. Und das finde ich genial, Gott möchte uns gebrauchen, aber er ist derjenige, der den Sieg schenkt. Was können wir heute tun? Wie können wir uns heute Gott zur Verfügung stellen? Wir können beten für unsere Regierung hier in Nordrhein-Westfalen, die Bundesregierung, in unseren Städten. Wir können beten. Wir können sagen, wir beten dafür, dass sie gute Entscheidungen treffen. Wir können gucken, wo kann ich mich anderen zur Verfügung stellen? Wo kann ich vielleicht für andere einkaufen gehen? Wo kann ich andere mal anrufen und ihnen ein Wort der Ermutigung mitgeben? Und Gott kann dann das Beste draus machen. Deswegen wollen wir uns Gott zur Verfügung stellen, bis zu einem gewissen Punkt, nicht übertreiben und Gott dann machen lassen. Gott schenkt den Sieg, das ist ganz, ganz wichtig. Der Herr schenkt den Sieg durch diese 300 Mann. Gott möchte uns gebrauchen, um den Sieg zu schenken. Also obwohl Gott uns nicht braucht, möchte er uns gebrauchen. Und Gott schenkt den Sieg durch Gideon. Und jetzt möchte ich einen kleinen Sprung machen im Text und zu Kapitel 8, Vers 22 springen, denn mein dritter Punkt heißt, auch Helden schwächeln. Wir lesen in Kapitel 8, Vers 22, da sprachen die Männer Israels zu Gideon: Herrsche über uns, du und dein Sohn und der Sohn deines Sohnes, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Aber Gideon sprach zu ihnen: Ich will nicht über euch herrschen, mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Also Gideon hat seine Feinde besiegt, das wird in Kapitel 8 in den ersten 21 Versen dann noch ein bisschen genauer beschrieben. Und dann kommt die Bitte des Volkes: Hey, du sollst unser König sein. Und nicht nur du, sondern sie wollen ihm gleich die ganze Familie, also die Familiendynastie, unterjubeln. Sie sagen nicht nur du, sondern dein Sohn, wenn du tot bist, und der Sohn deines Sohnes. Und Gideon sagt: Nein, ich möchte nicht über euch herrschen. Gott, der Herr, soll über euch herrschen, so wie Gott sich das eigentlich immer gedacht hat. Die Experten sagen dazu Theokratie, das heißt, Gott regiert. Und Gideon hat das gut erkannt. Er sagt, und das ist eigentlich auch das Optimum. Das ist das Optimale, wenn Menschen sich an Gottes Wort halten und Gott regiert, dann braucht es eigentlich keinen König. Nur das Richterbuch zeigt genau das Gegenteil. Menschen halten sich von sich aus nicht an Gottes Wort, deswegen braucht das Volk gute Vorbilder. So, was passiert? Gideon lehnt die Königswürde ab. In Vers 24, und Gideon sprach zu ihnen: Eins erbitte ich von euch, gebt mir jeder die Ohrringe, die er erbeutet hat, denn weil sie Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ohrringe. Sie sprachen: Die wollen wir dir gerne geben. Und sie breiteten ein Gewand aus, und jeder warf die Ohrringe von der Beute darauf, und die goldenen Ohrringe, die er erbeten hatte, hatten ein Gewicht von 1700 Schekel Gold. Das sind umgerechnet 20 Kilo Gold. Ohne die Halbmonde und Ohrengehänge und Purpurkleider, welche die Könige der Midianiter getragen hatten, und ohne den Halsschmuck ihrer Kamele. Also bis dahin kann ich es nachvollziehen. Gideon sagt: Nein, ich möchte nicht euer König sein. Er ist voll theozentriert, gottzentriert. Gott soll über euch regieren, aber so ein bisschen Belohnung steht mir ja schon zu. Was er dann aber macht, das macht schon stutzig in Vers 27, und Gideon macht einen Ephod, also eine kleine Götterstatue daraus, und stellte es in seiner Stadt auf in Ophra. Und ganz Israel hurte ihm dort nach, und das wurde zum Fallstrick für Gideon und sein Haus. Die Midianiter aber waren vor den Söhnen Israel gedemütigt worden und erhoben ihr Haupt nicht mehr, und das Land hatte 40 Jahre lang Ruhe, solange Gideon lebte. Und Jerubbaal, der Sohn des Joas, ging hin und wohnte in seinem Haus. Gideon hatte aber 70 Söhne, die aus seinen Lenden hervorgegangen waren, denn er hatte viele Frauen. Und seine Nebenfrau, die er in Sichem hatte, gebar ihm auch einen Sohn, dem gab er den Namen Abimelech. Und Gideon, der Sohn des Joas, starb in gutem Alter und wurde in Ophra begraben im Grab seines Vaters Joas, des Abiesritas. Der dritte Punkt heißt, auch Helden schwächeln. Zuerst ist er ganz stark, der Gideon, er sagt, nein, ich möchte nicht über euch regieren, Gott soll regieren, aber dann sagt er, kommt, gebt mir noch mal ein bisschen was von eurer Beute, insgesamt 20 Kilo Gold und noch ein paar Purpurkleider und dann macht er sich doch wieder eine Götterstatue. Ich persönlich, das bringt einen erstmal zum Stutzen, man kann es auf den ersten Moment auch nicht nachvollziehen, aber wenn ich in mein Leben schaue, dann finde ich da natürlich auch ganz immer wieder gewisse Parallelen. Denn nach dem Berg kommt oft das Tal. Und Paulus sagt ganz klipp und klar in 1. Korinther 10, Vers 12, wer meint zu stehen, soll zusehen, dass er nicht falle. Und Petrus sagt, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Und gerade wenn wir Siege mit Gott errungen haben, wenn wir auf der geistlichen Wolke 7 schweben, dann dauert es nicht lange, der Teufel wartet schon mit offenen Armen. Komm in meine Arme, sagt der Samuel, ich habe die nächste Versuchung für dich. Bei Jesus war es so, er wurde immer wieder vom Teufel versucht. Und hier eben auch, Gideon lässt sich dazu hinreißen und er baut ein Ephod, er baut eine Götzenstatue und verleitet sogar das Volk zum Götzendienst und das wird ihm eben auch zum Fallstrick. Aber ich merke, und wenn ich in mein Leben schaue, und da sind wir immer wieder auch herausgefordert, dass wir in unser Leben schauen, wo lasse ich Dinge zu, die mich vielleicht von Gott wegbringen? Dinge zu oder wo habe ich meine Versuchung, wo kann der Teufel schnell bei mir in mein Leben kommen, um mir Dinge unterzujubeln, die mir zum Fallstrick werden können. Dieser Götzendienst, den Gideon begangen hat, der wurde ihm dann zum Fallstrick. Nicht nur für ihn, und das merken wir immer wieder, Sünde hat Konsequenzen, sondern auch für seine Familie. Diese 70 Söhne, die er bekommen hat, die wurden nachher in Kapitel 9 alle getötet von dem Abimelech. Also Sünde hat Konsequenzen, dessen sollten wir uns immer wieder bewusst sein. Das Schöne ist aber, trotz dieses Fehltritts landet Gideon in Hebräer Kapitel 11 unter den Helden des Alten Testaments. Und das ermutigt mich. Glaubenshelden schwächeln. Und da macht uns die Bibel wirklich nichts vor. Glaubenshelden, sie stellt hier keine Mythen auf, sie malt die Menschen nicht so, wie sie sein könnten oder sollten, sondern sie sagt uns wirklich, wie die Menschen waren. Und Gideon schwächelt hier natürlich. Auf der einen Seite ist er der große Held, der das Volk Israel befreit hat. Auf der anderen Seite wird er verleitet zum Götzendienst, verleitet die anderen auch. Und das bricht ihm einfach einen Zacken aus seiner Krone. Trotzdem kommt er unter die Hall of Fame in Hebräer 11, der Glaubenshelden. Und das tröstet mich persönlich. Denn ich weiß, dass Gott uns gebrauchen möchte, ich weiß, dass Gott uns gebraucht, aber ich weiß auch, dass ich ganz, ganz anfällig bin, immer auch für Sünde. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn ich Sünde in meinem Leben wahrnehme, dass ich das bekenne und bereinige. So steht es in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dass ich das ausräume, dass das Gottes Segnungen nicht behindert. Und es steht auch ein ganz, ganz tröstlicher Spruch in Sprüche 24, Vers 16, Sprüche 24, Vers 16 steht folgendes, der Gerechte fällt siebenmal, aber steht wieder auf. Also wir fallen immer wieder und wir sollten uns bewusst sein, gerade wenn wir gut mit Gott unterwegs sind oder meinen, gut mit Gott unterwegs zu sein, die nächste Versuchung kommt bestimmt, das nächste Tal nach dem Berg kommt bestimmt, also lasst uns auf der Hut sein. Das Schöne ist aber, auch wenn wir gefallen sind, kommt Jesus Christus uns mit seiner Vergebung, mit seiner Gnade entgegen. Und gerade meine Schwachheiten und meine Fehltritte führen mich immer wieder zum Kreuz, führen mich immer wieder zu der Vergebung und ich merke, wie ich eigentlich jeden Tag aus der Vergebung und aus der Gnade Jesu Christi lebe, genau wie ein Gideon aus der Gnade und aus der Vergebung Gottes gelebt hat. Gideon, ein Mann, der seine Ängste hatte, der seine Zweifel hatte, den Gott gebraucht hat, der zum Glaubensheld wurde, aber dann eben natürlich auch seine Schwachheiten hatte. Und trotzdem hat Gott ihn gebraucht, und das tröstet mich, das tröstet uns, dass wir uns von Gott gebrauchen lassen dürfen, gerade in dieser herausfordernden Zeit, trotz unserer Schwachheiten, trotz unserer Unsicherheiten, trotz unserer Ängste. Gott gebraucht uns, möchte uns gebrauchen, genauso wie er Gideon gebraucht hat. Wir dürfen aber auch immer wieder erkennen, dass unsere Schwachheiten uns zu Jesus Christus bringen, dass wir aus der Gnade und auch aus der Vergebung leben jeden Tag. Ich bete. Herr Jesus, danke für das Leben von Gideon. Danke, dass du ihn gebraucht hast. Danke, dass du ihn erwählt hast. Danke, dass du ihn ja trotz seiner Zweifel und Ängste immer auch wieder aufgefangen hast und ihn gebraucht hast, um dein Volk zu befreien. Er war ein Vorbild für die anderen. Natürlich hat er auch seine Schwächen gehabt. Er ist dann auch gefallen. Auch wir fallen immer wieder und es erinnert uns, dass wir aus deiner Gnade und aus deiner Vergebung leben. Und dafür danken wir dir. Bitte stärke du unseren Glauben, schenke du uns Trost und Kraft. Ich bete für alle die einsam sind, die alleine zu Hause sind, dass du sie segnest, dass sie deine Gegenwart, deine Geborgenheit spüren. Ich bete für deine Gemeinde, ich bete dafür, dass wir uns bald wieder versammeln dürfen. Du weißt, dass die Deadline jetzt erstmal bis zum 20. April gesetzt ist. Trotzdem bete ich dafür, dass es eine Woche vorher vielleicht schon möglich ist, dass wir Ostern zusammen wieder hier feiern können, dass die Gemeinden wieder voll werden. Du bist ein großer Gott und wir dürfen Großes von dir erwarten. Amen.